Grüezi in die Schweiz, Servus nach Deutschland und Grüß Gott in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kauf 1, Einkaufen bei Freunden. Liebe Zuseher, haben Sie auch manchmal diese Tage, wo Sie über Ihr Leben nachdenken und gerne etwas ändern möchten? Sie spüren nicht zu 100% glücklich zu sein und wären gern erfolgreicher, erfüllter oder einfach eben glücklicher in Ihrem Leben? Dann ist die heutige Sendung genau das Richtige für Sie. Denn wir haben heute einen sehr bekannten Autor, den kennen Sie, bei uns im Studio, der auch erfolgreicher Mentalitätstrainer und Persönlichkeitstrainer ist. Am besten bleiben Sie dran. Und Sie, liebe Zuseher, Sie kennen ihn, Sie kennen das Gesicht. Er ist ein Botschafter und ein Botschafter für eine bessere Welt und ein Pionier. Er ist ein grandioser Moderator bei uns bei Auf 1. Er ist ein Glücksbringer und er ist Coach und er ist Persönlichkeits- und Mentalitätstrainer. Er ist so vieles, aber er ist auf jeden Fall heute bei mir da. Thomas Eglinski.
Bianca, vielen herzlichen Dank für die Worte. Bevor ich überhaupt was gesagt habe, habe ich die erste Gänsehaut angesichts der Ankündigung. Vielen Dank dafür. Und ich freue mich wirklich, hier zu sein, denn ich habe schon vieles gemacht im Leben. Mhm. Aber ich war noch nie in einer solchen Sendung zu Gast. Und ich freue mich wie Bolle auf die nächsten Minuten mit dir.
Das finde ich voll schön. Thomas, ich bin selbst sogar ein bisschen glücklich aufgeregt, weil du bist ja normalerweise an dieser Stelle, dass du die Interviewfragen stellst und die Menschen durchlöcherst. Und das darf jetzt glatt ich machen. Ich könnte das richtig ausnützen.
Perspektivwechsel.
Yes.
Du darfst fragen, was du möchtest.
Nein, bist du sicher?
Das Entscheidende ist ja, was antworte ich?
Ich habe ja ein Thema mit dir, ein ganz, ganz schönes Thema und auch ein Thema, das bestimmt die Zuseher motiviert und sie auch jetzt in dieser Zeit brauchen. Und zwar starten wir mal so. Du bist schon seit über 25 Jahren Persönlichkeits- und Mentalitätstrainer. Das ist ja eigentlich so ein Thema, dieses Mindset, um was da geht, das ja eigentlich jetzt so ein bisschen mehr boomt und modern ist. Aber du seit 25 Jahren, voll der Trendsetter, immer schon. Aber erklär uns ein bisschen, was Mindset, was das bedeutet, wie kann man sich das vorstellen für unsere Zuseher?
Das Mindset kann man im Grunde genommen mit der Software eines Computers vergleichen. Wenn ein Computer aufgesetzt wird, kriegt er die entsprechende Software, damit er anschließend funktioniert. Und unsere Software, unser Mindset, wird in den ersten Jahren unseres Lebens geprägt, insbesondere natürlich durch unsere Eltern, durch die Freunde, durch die Familie, durch das Umfeld. Und dann entsteht so etwas wie Einstellung und Haltung und Denkmuster. Mhm. Denkmuster, die uns unter Umständen befeuern können im Glücklichsein oder aber das Glücklichsein sogar verhindern. Das Schöne ist, dass wir wie bei einem Computer auch die Software jederzeit runterschmeißen können und neu aufsetzen können. Also eine Mindset-Veränderung ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens möglich. Genau.
Das klingt sehr, wie schön, dass das geht, ne? Du bist ja auch in der Hinsicht auch Coach und begleitest sehr viele Menschen, beziehungsweise wie kann man sich das vorstellen? Erklär ein bisschen diesen Beruf, den du da ja seit vielen Jahrzehnten auch zusätzlich ausübst.
Ja, meine Berufung habe ich gefunden in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe ja mal Europas größte Fußballschule aufgebaut, das Deutsche Fußballinternat und auch eine eigene Schule gegründet. Und meine Aufgabe war es immer, die Mentalität dieser Kinder und Jugendlichen zu stärken. Mentalität ist ein Teil unserer Persönlichkeit und beinhaltet die 11 wichtigsten Eigenschaften, wie Selbstvertrauen zum Beispiel, Disziplin, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität, Bildung, Dankbarkeit, Respekt und viele, viele weitere Komponenten. Mein Job war es im Grunde genommen, das Selbstvertrauen der Kids aufzubauen, auf maximales Niveau zu entwickeln, gleichzeitig aber auch herauszufinden, was ihre wahre Berufung ist. Denn nicht jeder der Jungs, die am Deutschen Fußballinternat waren, sind tatsächlich auf diesen Planeten geschickt worden, um Fußballprofi zu werden, sondern die entdeckten dann zum Teil auch andere Dinge, die ihnen noch wichtiger waren. Und dann den entsprechenden Zielsetzungsprozess aufzustellen. Das war so meine Aufgabe.
Das klingt göttlich, wirklich. Also Thomas, Da fehlen mir fast die Worte, weil das wirklich sowas von schön ist und sehr, sehr selten.
Ja, es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, die Jungs auf der einen Seite sportlich zu begleiten, auf der anderen Seite die schulischen Rahmenbedingungen zu schaffen, also eine Schule, die ausgerichtet ist für Sportler, und die dritte Komponente, die Persönlichkeit mit auszubilden. Und wenn ich mir anschaue, was so gerade aus den ersten Schülern geworden ist, die wir weitergebildet haben, dann erfüllt mich das mit unbändig viel Stolz, weil auf der einen Seite waren natürlich zahlreiche Fußballprofis dabei, aber auf der anderen Seite auch viele Jungs, die irgendwann einmal kamen und sagten: Herr Glinski, ich habe festgestellt, dass es mehr gibt als Fußball. Ich denke darüber nach, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe da eine andere Leidenschaft entdeckt. Und so gibt es viele ehemalige Schüler, die heute Unternehmer sind. Ich behaupte auch mal von mir, dass ich ein Lehrer bin, der mehr Schüler herausgebracht hat, die ein eigenes Buch verfasst haben, als jeder andere. Denn zahlreiche meiner Ex-Schüler haben tatsächlich auch Bücher geschrieben über Persönlichkeitsbildung, über ihre Entwicklung. Und teilweise sind sie sogar erfolgreiche Coaches geworden.
Wow. Also es ist wirklich einfach magisch. Und wie es das, wie das wirkt und dein Wirken und Sein, wie es weiter wirkt, ja, und sich entfaltet in jegliche Richtung. Ich habe so viele Fragen, aber bleib mal erstmal bei dem, weil du den Satz gesagt hast, meine Berufung. Ja. Ich glaube, es gibt viele Zuseher draußen, die gerade vielleicht jetzt auch in dem Moment sind und nicht spüren und wissen, wohin, wo ist, wer bin ich, was will ich, was ist meine Berufung? War das ein Moment oder wie wusstest du, zu welchem Zeitpunkt und warum und wieso, das ist meine Berufung und ich mache das zum Beruf?
Ich bin das schon sehr oft in Interviews gefragt worden und ich finde diese Frage auch eminent wichtig. Ich war in meinem Leben nicht immer glücklich. Es gab also auch Tiefpunkte, gewaltige Tiefpunkte, wo ich auch mal richtig down war. Aber in einem habe ich das meiste richtig gemacht. Ich habe stets das getan, was ich geliebt habe, was mir Spaß bereitet hat. Und das ist etwas, was ich nur jedem raten kann, einen Beruf auszuüben, auf den du dich morgens auch freust, wenn du aufwachst. Du freust dich auf die Arbeit, du freust dich auf die Kollegen, du freust dich auf deine Aufgaben, du fühlst dich berufen. Und wenn das aktuell nicht der Fall ist, dann stell dir doch einfach mal die Frage, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern? Und die Antwort darauf, auf diese Frage, die ist extrem spannend, weil sie beinhaltet zumeist eine wahre Leidenschaft. Na, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Und viele antworten dann, ich würde mich am liebsten selbstständig machen. Mit meiner Idee, mit meiner Leidenschaft, mit meinem Hobby. Denn das ist ja, was oft passiert. Die Menschen gehen von Montag bis Freitag in einen Brotjob, verdienen dort das Geld, das sie dann am Wochenende brauchen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und mein Ansinnen war es immer, auch bei meinen eigenen Kindern, mach doch deine Leidenschaft einfach zu deinem Beruf.
Alles andere ist Zwang und Müssen und limitiert und blockiert.
Ja, wir alle kennen diesen Spruch, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie mehr arbeiten und da ist echt was Wahres dran.
Aber oft doch so schwer für die Menschen, ne? Stellen Sie sich die Frage, liebe Zuseher, wie war der Satz nochmal?
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern?
Aufschreiben. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern?
Es gibt noch eine zweite Variante für die Menschen, die sofort die finanziellen Blockaden im Kopf haben. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt?
Beides führt dann dorthin. Du bist auch Vater von drei Jungs, ja, drei großartige Jungs, kann ich mir vorstellen. Teilen die auch deine Liebe, dein Hobby, das du zur Berufung gemacht hast, sprich mit der Persönlichkeit, sich zu befassen und sich entwickeln, oder gehen die da ein bisschen andere Wege?
Spannende Frage. Bei mir gilt wie für viele Eltern genau das Gleiche. Zunächst einmal wird der Prophet im eigenen Land häufiger ja auch mal kritisch gesehen. Zum Beispiel meine stets gute Laune, insbesondere in den Morgenstunden,
nervt,
Papa. Geht meinen geht Kindern nicht. Und auch meiner Frau manchmal auf den Keks.
Okay.
Aber in entscheidenden Lebenssituationen stelle ich fest, dass meine Söhne exakt das tun, was ich ihnen vorlebe. Das heißt, in den Momenten, wo du liefern musst, wo du deine Bestleistung bringen solltest, unabhängig von den Bedingungen, die herrschen, sind meine Jungs in der Lage, das zu tun. Und das ist eine Bestätigung von dem, was, glaube ich, mal Karl Valentin gesagt hat. Du kannst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir sowieso alles nach. Und das beobachte ich mit einem verschmitzten Lächeln, weil ich natürlich immer wieder auch höre, ach Papa, du mit deiner positiven Einstellung, ach Papa, du mit deinem konstruktiven Selbstgespräch. Aber in den entscheidenden Augenblicken wenden es die Kinder an.
Und es ist ja wirklich spannend, auch wenn du sie erziehen würdest und würdest es nicht vorleben und in diese Richtung erziehen würdest, es funktioniert nicht, du musst es vorleben.
Ja, das ist sicherlich eine der herausragenden Aufgaben für uns Eltern.
Oh ja.
Also die Übernahme von Verantwortung für uns Eltern ist ja keine Option. Sie ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind Vorbild. Und das, was wir vorleben, das leben unsere Kinder vor allen Dingen im weiteren Verlauf ihres Lebens fast immer nach.
Und was würdest du sagen? Ich glaube, dass viele Eltern auch Schwierigkeiten damit haben, dass sie sich ja wünschen, dass sie diesen Weg gehen, den die Eltern für sie gut meinen oder den die Eltern vielleicht sogar gehen wollten. Ja, und die Eltern wissen, was gut fürs Kind ist, obwohl sie es selbst nicht vorleben, wie auch immer. Was würdest du tun, beziehungsweise welchen Tipp kannst du unseren Zusehern oder unseren Eltern bei den Zusehern geben? Wie kann man damit umgehen, wenn die Kinder aber vielleicht doch einen ganz anderen Weg gehen möchten?
Zunächst einmal unglaublich entspannt bleiben. Wie oft habe ich Gespräche geführt in den letzten 20 Jahren, wo jemand kam und sagte, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn, der sitzt zu oft am Computer oder der spielt zu viel Fußball oder der macht Sell oder jenes. Ich sage immer, bleib entspannt.
Atmen, entspannen.
Ja, das okay. Ist dein Spruch. Atmen, entspannt und gelassen bleiben. Und vor allen Dingen eine Zuversicht in sich tragen, dass am Ende des Tages alles gut wird. Denn das stärkt auch dein Verhalten in kritischen Situationen, weil du einfach entspannter bist. Man sagt mir ja nach, ich habe eine sehr entspannte Einstellung zu den schulischen Leistungen meiner Kinder. Es liegt aber auch daran, weil ich weiß, wenn es um das Entscheidende geht, das war bei meinem Sohn Tim der Fall bei der mittleren Reifeprüfung, dann liefert er nun mal einfach. Und dann sollten wir unseren Kindern genau dieselbe Frage stellen. Hey Sohnemann, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern und wenn Geld keine Rolle spielt? Und er sagte nach seiner mittleren Reife, als er noch nicht so wusste, geht er jetzt aufs Abitur oder macht er erstmal eine Reise um die Welt oder macht er eine Ausbildung? Da sagte er zu uns doch tatsächlich, ja, ich glaube, ich mache erstmal eine Ausbildung. Und ich fragte ganz naiv, warum? Na, das macht man doch so. Ah, okay, ja, wo steht das, dass man das so macht? Und wer ist der Mann? Naja, ich muss doch erstmal Geld verdienen. Geld verdienen für was? Ja, um mir später dann meinen Traum erfüllen zu können. Okay, was ist denn der Traum? Bei meinem Sohn ist es ein Big Game Fishing Charter Unternehmen. Er ist leidenschaftlicher Angler, er war schon mehrfach Big Game Fishing unterwegs, zuletzt zweimal auf den Malediven. Wow. Er liebt es ohne Ende und er kann sich vorstellen, gerade auch für Gäste ein Fishing-Erlebnis aufzubauen. Also haben wir das mal durchgespielt. Wie viel Geld brauchst du denn? Naja, rund 300.000 Euro für den Start. Okay, brauchst du das Cash oder brauchst du das vielleicht auch finanziert? Naja, kann ich auch finanzieren. Okay, wie viel Cash brauchst du dann tatsächlich? Na, vielleicht Eigenkapital 50.000, 60.000? Okay, alles gut. Den Rest kann man finanzieren. Wo kriegst du jetzt dieses Eigenkapital her? Ja, nicht von der Bank, sagt er. Genau. Möglicherweise von Investoren, oder? Ja, wer könnten diese Investoren sein? Du, Dad? Ich zum Beispiel, ja. Wir könnten aber auch Onkel und Opa und Tante sein. Also überleg dir mal, welche Menschen wären bereit, in dich und deine Idee zu investieren. Und rucki zucki entstand da eine Liste. Wow. Und wenn da nur jeder 5.000 Euro geben würde, hätte er das Startkapital, um das zu tun, was ihn mit Leidenschaft erfüllt. Wir haben parallel auch die Rechnung aufgemacht. Wenn er jetzt eine Lehre machen würde mit anschließender Gesellentätigkeit, wie lange würde es dauern, dieses Geld zu verdienen, was er braucht, um dann Big Game Fishing zu machen. Und das war frustrierend. Und seitdem weiß er, wie man auch ein Business aufbauen kann. Du hast eine gute Idee, du füllst die Idee mit einem kleinen Businessplan Und dann sprichst du mit Menschen, die bereit sind, in dich zu investieren. Und das ist, was wir Eltern tun können. Investieren in unsere Kinder und ihnen unsere Unterstützung geben, wenn es darum gilt, ihr eigenes Business aufzubauen.
Nicht das, was wir glauben, was gut ist.
Ne? Das ist sowieso Käse. Ich meine, ich glaube, sind die Zeiten nicht vorbei? Also als ich groß geworden bin, hieß es noch, du musst unbedingt zur Sparkasse oder zur Raiffeisenbank gehen. Das ist ein sicherer Job. Wer will heute noch Banker werden? Also das ist ja auf der Liste der Jobs, die keiner machen will, weil sie auch nicht angesehen sind. Ich glaube, nach Versicherungsberater an drittletzter Stelle.
Mhm. Verständlich. Aber die gibt es sicher noch.
Ja.
Und aus diesen Mustern ist oft schwer rauszukommen für die Menschen oder für die Eltern, glaube ich. Drum schön, dass es so Menschen gibt wie dich, die da ein bisschen Samen streuen oder Bewusstsein entwickeln, dass man ein bisschen, dass so ein Aha-Effekt besteht. Du hast ja jahrelange Erfahrung mit Kindern. Und ich finde es wunderschön, wie deine Schule aufgebaut ist, also war. Und finde es ganz, ganz traurig, und über das brauchen wir gar nicht sprechen, wie das Schulsystem immer noch im jetzigen Zustand ist. Ja, und in diesem Schulsystem haben die Kinder keine Chancen, dass jemand so nachfragt, dass sie sich selbst die Antworten geben, dass sie selbst Verantwortung übernehmen, dass sie ihre Stärken erkennen, dass sie wachsen, dass sie entfalten, dass sie in ihr Potenzial kommen. Nein, im Gegenteil, sie werden blockiert und limitiert. Das ist so, ja. Aber was können die Eltern tun, die das erkennen und darunter leiden? Was können sie tun, dass sie trotzdem die Kinder unterstützen, dass sie irgendwie in dem System jetzt trotzdem sich entfalten können?
Der Schlüssel liegt meines Erachtens nach in der Eigenschaft Bildung. Mhm. Und Bildung bedeutet nicht Schulabschluss und auch nicht Intelligenzquotient. Aber wenn ich Kinder habe, die in dieser Phase sind, dann darf ich mich weiterbilden und mir die Informationen holen, die ich benötige, um meine Kinder in dieser Phase auch maximal zu unterstützen. Wenn du in Deutschland irgendetwas machen willst, ich habe gerade Angeln angesprochen, brauchst einen Angelschein. Wenn du Mofa fahren willst, brauchst einen Mofa-Führerschein. Wenn du Boot fahren willst, brauchst einen Bootsführerschein. Wenn du ein Auto, weißt schon, du brauchst für alles eine Prüfung.
Eine Lizenz.
Aber wenn du Vater oder Mutter wirst, da kannst du im Grunde genommen machen, was du möchtest. Und da ist es schon mal sinnvoll, sich vielleicht das eine oder andere Buch zuzulegen und mal reinzulesen in mögliche Erziehungsformen, worauf es dann wirklich ankommt. Und du suchst da dann letzten Endes das Konzept aus, das dir am meisten zusagt, das dich am meisten anspricht und mit dem du dich auch selbst identifizieren kannst. Und ein weiterer Punkt in der Bildung ist, dass wir Eltern auch in unsere eigene Persönlichkeit investieren dürfen, um nicht zu sagen müssen. Das Leben bedeutet lebenslanges Lernen, stetig zu wachsen. Und wie ich bereits sagte, wir sind unseren Kindern stets ein Vorbild. Was machen wir jeden Abend? Schauen wir jeden Abend in die Glotze? Lesen wir mal ein gutes Buch? Besuchen wir mal ein Seminar? Sitzen wir mal vor dem Computer und schauen uns ein Webinar an? Und Kinder kommen und fragen, was machst du da? Und du sagst, ich bilde mich gerade weiter. Ich habe ein Interview mit Professor Dr. Hüther, dem renommiertesten Hirnforscher Deutschlands. Wow, Dad, interessant. Komm, setz dich her, schau mit. Das sind die Dinge, die wir tun können. Selbst aktiv werden.
Selbstverantwortung.
Und wir können die Themen nicht Schule oder gar Kindergarten überlassen. Wir alle wissen, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren und was da noch alles auf der Agenda steht. Also ich habe keine Angst davor, Kinder in die Welt zu setzen. Ich habe nur Angst davor, diese Kinder in die Hände derer zu geben, die gerade an diesen Lehrplänen arbeiten.
Nein, Gott sei Dank wachsen ja auch andere Systeme schon heraus und Alternativen. Und Gott sei Dank gibt es so Menschen wie dich. Und da möchte ich gleich das eine Buch von dir ansprechen. Und zwar Am Ball bleiben. Ja? Wäre das so ein typisches Buch, wie du schon gesagt hast, man soll sich einfach informieren, was ein bisschen ein Ratgeber für die Eltern ist?
Das ist definitiv ein Ratgeber, das ist sogar eine Art Workbook. Das kannst du durcharbeiten, du solltest dir darin auch Notizen machen, du solltest immer wieder anstreichen. Und natürlich habe ich meine Erfahrungen aus dem Fußball mit einfließen lassen, aus meiner Arbeit auch mit Profis, aus meiner Arbeit mit Profitrainern. Da gibt es ja auch welche, die völlig unterschiedlich arbeiten. Da gibt es Trainer, die ein bisschen cholerisch agieren. Und es gibt Trainer, Jürgen Klopp beispielsweise, extrem motivierend, extrem inspirierend. Einer, der auch mal den Arm um die Schulter eines Schützlings legt, der auch für ihn da ist, wenn es mal nicht läuft und nicht dann auf ihn reinhaut. All diese Dinge stehen da drin, aber insbesondere natürlich auch die Art des Coachings unserer Kinder. Und da darf ich unterstreichen, der stets konstruktive Umgang mit Kritik. Und da machen wir speziell in Deutschland auch in den sportlichen Ausbildungen unglaublich viele Fehler. Ich behaupte ja, wir vernichten mehr Persönlichkeiten, als wir sie entwickeln. Wenn ich manche Trainer am Spielfeldrand erlebe, was die da reinbrüllen und wie die ihre Jugendlichen ansprechen, die müsstest du normalerweise sofort aus dem Verkehr ziehen. Ich kenne aber auch Eltern, die häufiger ihren Kindern so Dinge sagen wie, ja, bist du blöd, was machst denn da schon wieder? Bianca, nichts kann man dich machen lassen.
Und dann haben wir gleich einmal den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
Ja, wenn du über Jahre hinweg hörst, Bianca, nichts kann man dich machen lassen, alles geht schief, ja, dann wirst du irgendwann einmal ein
das
total
dann,
eingedampftes Selbstvertrauen haben und bist nicht diejenige, die sofort Hurra schreit, wenn es gilt, irgendetwas Neues anzupacken. Und da dürfen wir gut aufpassen in der Ansprache unserer Kids. Das bedeutet nicht, dass wir sie nur loben. Aber wenn Kritik, dann die Sache betreffend und nicht die Persönlichkeit vernichtend. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und allein diese Kapitel über dieses Thema sind immens wertvoll.
Schön. Du hast viele Kinder trainiert. Da sind auch viele Geschichten wahrscheinlich drinnen. Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, die hat mich am meisten berührt, wo man sehen kann, wow, was man wirklich schaffen kann, wenn man mit das richtige Mindset hat?
Ja, da gibt es natürlich zahlreiche Geschichten und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, die eine herauszusuchen, die mich so am meisten getriggert hat. Aber ich erzähle mal eine, die ganz interessant ist, weil sie mich persönlich heute noch beeinflusst. Okay. Es gibt im Fußball die Trainingsvariante Jojo-Test. Da musst du bestimmte Strecken in einer bestimmten Zeit laufen und die Zeit wird immer kürzer. Das heißt, du musst im Verlauf der Zeit immer schneller werden. Und das ist wirklich auch ein Test, wo man die Disziplin, das Durchhaltevermögen bei einem Spieler erkennen kann. Und da gibt es welche, die bei 80% ihres Leistungsvermögens aussteigen, weil heute ist das Wetter nicht gut, ich habe vorher zu wenig gegessen oder das Falsche, ich spüre da ein Ziehen, die steigen aus. Dann gibt es die Jungs, die bei 90% sagen, so jetzt ist aber genug. Und der 80%ige, das war aber bei mir immer der Emre. Ich sage jetzt den Nachnamen nicht, aber wenn er das hört, weiß er, wer gemeint ist. Emre stieg immer bei 80% aus. Und Flavius Daniluk, österreichischer Nationalspieler, spielt in der italienischen Serie A, der hat immer 100% gegeben. Und der hat eines getan. Wenn es weh tat bei 95%, zauberte er ein Lächeln ins Gesicht und sagte sich, und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt trennt sich der Amateur vom Profi. Und der hat durchgezogen. Während der eine heute in der Versenkung verschwunden ist, Emre, ist der andere Nationalspieler geworden. Und jedes Mal, wenn ich laufe und ich setze mir ein gewisses Ziel und ich merke, wow, jetzt wird's eng, denke ich tatsächlich an Emre und dann Flavius. Und dann ziehe ich durch, weil ich kein Emre sein will.
Ach, da kann man was lernen, alles klar. Das klingt auch, wenn man dieses Mindset hat, nach Glück. Ja? Und lass uns zum Thema Glück kommen. Du hast ja auch ein Glückstagebuch. Also bei dir ist die Disziplin wirklich trainiert worden, oder Thomas? Du hast ein Glückstagebuch geschrieben und soviel ich weiß, schreibst du das auch wirklich. Also du nützt dieses Tool auch wirklich und machst das selber jeden Tag. Du bist mit der Meinung sogar, also dieses Buch, wenn ich kurz darauf eingehen darf, liebe Zuseher, sehr vielversprechend, dieses Buch, denn, ich zitiere jetzt Thomas, denn du meinst, und das finde ich ganz wow, die Aussage, Glück und Erfolg sind so planbar, du kennst den Satz, wie die Tatsache, dass die Sonne im Osten auf und im Westen untergeht. O-Ton. Thomas Eglinski.
Ich sage gleich dazu, dass der Satz nicht von mir stammt, sondern der stammt von meinem Mentor Brian Tracy, einem amerikanischen Persönlichkeitstrainer. Ich hatte das Glück, ihn mit 27 Jahren kennenzulernen und habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Und er ist schon auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass bei mir vor allen Dingen das Verantwortungsbewusstsein sehr ausgeprägt ist und natürlich auch die Disziplin. Aber X-Faktor Glück hat eine besondere Geschichte. Ende der 1990er Jahre in der Entwicklung der positiven Psychologie führte Professor Martin Seligmann eine interessante Studie durch. Er teilte Menschen in unterschiedliche Gruppen. Die einen lebten ganz normal weiter, die anderen schrieben jeden Abend auf, was gut für sie war und wofür sie dankbar sind. Okay. Und gegen später wurden dann die Resultate verglichen mit der Anfangs-Status-Quo-Aufnahme und er brachte in dieser Studie zum Ausdruck, dass die Menschen, die jeden Abend sich hinsetzen und schreiben, wofür sie dankbar sind, gesünder sind, leistungsstärker, erfolgreicher und auch mehr verdienen. Und zur Jahrtausendwende habe ich dann angefangen, allerdings nicht so diszipliniert, sondern unregelmäßig, regelmäßig ein solches Buch zu führen. Dann kam Professor Sean Aker von der Harvard-Universität und hat diese Studie wiederholt aus der Sicht des mathematischen Naturwissenschaftlers. Und er hat diese Studie in 45 Länder durchgeführt, über 4 Jahre. Er hat auch wieder die Menschen in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, den Status quo ermittelt. Und er fand heraus, und die Frage hatte ich mir über viele Jahre gestellt, wie viel Prozent mehr Leistung, wie viel Prozent mehr Energie, wie viel Prozent mehr Gesundheit, wie viel Prozent mehr Erfolg sind es tatsächlich? Und er fand heraus, dass es durchschnittlich 31% sind. 31% mehr Glück, mehr Erfolg, mehr Leistungsvermögen und am Ende auch mehr Gesundheit. Und von dem Augenblick an habe ich mir gesagt, ich wäre ja ein Idiot, wenn ich dieses Tuning nicht nutzen würde für mich, denn es kostet mich ja maximal 10 Minuten am Tag. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann X-Faktor Glück entwickelt habe. Bei mir an der Schule hat jeder Schüler sein Erfolgs- und Glückstagebuch gehabt. Wir haben konsequent damit gearbeitet und das ist die Generation Schüler, die heute auch am weitesten entwickelt ist in der Persönlichkeit. Und ich führe das wirklich mit Akribie, mit Leidenschaft. Und für mich ist es eine Tradition, in der Früh mich hinzusetzen. Ich trinke als allererstes für die Gesundheit ein Glas Zeolit. Aufräumen, entgiften und dann meine erste Tasse Kaffee und dann nehme ich meinen X-Faktor und dann fange ich an, hier reinzuschreiben.
Das ist ja wirklich deins.
Das ist jetzt.
Oder? Da steht ja was drin.
Ja, natürlich
steht da was. Da steht nichts drin.
Das ist ein leeres und das sind die der letzten Jahre. Hier stehen nicht nur meine Termine drin, sondern hier beantworte ich mir in der Früh die entscheidenden Fragen. Erstens mal, was ist heute mein wichtigstes Tagesziel? Ich schaue mir an, was sind meine Termine?
Da stand heute natürlich Kauf 1.
Ja, natürlich. Ich gestalte heute mit Bianca eine herausragende Kauf 1-Sendung. Yes. Das ist ganz klar mein Ziel gewesen, die Zuschauer heute begeistern, unterhalten und ihnen wertvolle Dinge an die Hand.
Botschafter für eine bessere Welt.
Ja, und mein Ziel ist es ja immer, weil ich ja auch ein Pragmatiker bin, ich will jetzt hier nicht nur irgendwelche Weisheiten von mir geben, sondern ich möchte die Leute dazu bringen, dass sie in die Umsetzung kommen. Denn das ist das Entscheidende. Wenn du etwas hörst und denkst, wow, ist aber cool, dann hast du Wissen. Und dann gibt's ja diesen Spruch, Wissen ist Macht. Und ich sage, das ist Bullshit. Nur angewandtes Wissen ist Macht. Und es gibt nichts Schöneres, als in der Früh da zu sitzen und sich aufzuschreiben, was ist heute mein wichtigstes Tagesziel. Ich schärfe meinen Fokus. Auch aktiviere ich mehrere Naturgesetze, wie das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der unterbewussten Aktivität und vieles mehr. Und am Ende eines Tages stelle ich mir die Frage, wofür bin ich denn heute dankbar? Was war heute alles gut für mich? Das heißt, ich halte das Positive fest. Ich bringe meine Erfolge zu Papier. Und wir haben ja alle in unserem Leben hin und wieder auch mal schlechte Tage oder schlechte Situationen. Wir werden ja jeden Tag mit Nachrichten konfrontiert, die dich in den Irrsinn treiben könnten, wenn du nicht ein gutes Mindset hättest. Und auf diese Art und Weise gehst du auch immer mit positiven Gedanken ins Bett. Und da du auch nicht immer einen Coach neben dir hast, der sagt, Bianca, komm, du schaffst es, halt durch, denk an dein Ziel.
Ich brauche dich in meiner Hosentasche.
Ja. Nimmst du dann einfach mal an schlechten Tagen dein Buch, blätterst durch, liest nach
und, könntest direkt stolz
und
auf
wirst dir selbstbewusst sein, wie gut du bist. Und das Selbstwertgefühl aus dem letzten Endes unser bändiges Selbstvertrauen resultiert, wird dadurch auch gestärkt, indem du dir jeden Tag aufschreibst, was war gut, wobei hatte ich Spaß. Natürlich gibt es dann auch jene Nutzer von X-Faktor, die mir dann schreiben und sagen, Herr Jeglinski, was mache ich denn, wenn ich einen schlechten Tag hatte? Wenn ich abends da sitze und mir denke, Jeglinski, du Blödmann, der Tag war heute so schlecht, ich habe nur Negatives erfahren und jetzt soll ich mir aufschreiben, wofür ich dankbar bin.
Fuck, sag mal.
Das war schön, dass du es
gesagt hast. Das war ehrlich. Was macht man dann?
Genau in diesem Augenblick denke dir mal darüber nach, was soll mir dieser Tag eigentlich sagen? Warum habe ich jetzt heute dieses Verkaufsgespräch nicht abgeschlossen? War ich nicht so gut vorbereitet? War ich nicht so gut konditioniert? Habe ich das auf die leichte Schulter genommen? Darf ich mich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen vorbereiten, ein bisschen besser vorbereiten? Darf ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser auf meinen Gast eingehen? Was soll mir diese Botschaft sagen? Und das ist das Entscheidende. Wenn du es schaffst, an den Tagen, an denen du auch mal einen Handkantenschlag verpasst bekommen hast, herauszufinden, warum der gut für dich war. Oft brauchen wir länger, um das zu realisieren. Mhm. Ja. Aber wenn du das hinkriegst, dann wird das ein ganz, ganz wertvoller Begleiter. Und du hörst dann auch nicht mehr auf, weil du dokumentierst dein Leben. Und ich arbeite ja auch mit Bildern, wie du siehst. Und das weckt immer positive Assoziationen. Ich sehe das Bild und ich weiß sofort, was da los war.
Im Endeffekt ist es Selbstliebe, sich mit sich selbst beschäftigen, zu spüren, wie der Tag war und das niederzuschreiben. Was kann man den Zusehern aber trotzdem raten? Also das ist ja schon mal ganz ein tolles Tool, dass man das nützt, ja? Dass man wirklich auch dahinter bleibt. Was ist, wenn in ein, zwei Wochen dann so dieser kleine Schweinehund hinten anklopft und sagt, na, heute gefällt es mir nicht, heute schaffe ich es nicht, mache vielleicht morgen dafür 20 Minuten oder wie auch immer. Ja? Was ist, wenn sie da die Disziplin langsam rausschleicht?
X-Faktor ist so aufgebaut, dass alle 4 Wochen ein Thema kommt für die Persönlichkeitsbildung. Okay. Nach den ersten 4 Wochen kommt der Mentalitätscheck. Da stellst du auch deine Disziplin auf den Prüfstand. Mhm. Und gegen später kriegst du auch ein Tool an die Hand in X-Faktor, wie du deine Disziplin stärken kannst. Also du kriegst immer nach 4 Wochen, kriegst du einen unbandigen Impuls.
Ein Booster quasi. Zum Weiterschreiben.
Dieses Wort
Booster. In dem Fall ist es schön. Okay. Thomas, schau, man darf es wieder positiv verwenden.
Nennen wir es ein Turbo. Ein Tuning. Und nach weiteren 4 Wochen kommt das Thema Zielsetzung.
Okay.
Und da ist die Essenz aus den Büchern zur Zielsetzung drin. Die 7 wichtigsten Voraussetzungen, die gegeben sein sollten. Und unter anderem auch der 5. Punkt. Ein Ziel muss sich lohnen. Was habe ich davon, wenn ich das Ziel erreiche? Was habe ich davon, wenn ich dieses Buch ein komplettes Jahr führe? Ja. Ich stärke mein Selbstvertrauen, ich wachse in meiner Persönlichkeit, ich bekomme eine bessere Ausstrahlung, ich bin attraktiver. Ja, wenn du dir diese Dinge bewusst machst.
Und auch spüren, oder nicht?
Ja, natürlich. Das Thema Visualisierung kommt auch. Stell dir vor, was passiert, wenn du das ein Jahr lang gemacht hast, wie du dich auch äußerlich veränderst. Mhm. Denn die meisten von uns haben ja auch schon gelernt in ihrem Leben, wie innen, so außen. Und wenn du innen aufgeräumt bist, wenn du innen diese Selbstliebe, die du gerade erwähnt hast, spürst und dein Selbstvertrauen steigt. Dann ist man
auch sanfter von der Ausstrahlung, von der Haut, alles, es wirkt.
Ja, das ist ja so. Dann fragen dich die Menschen nach einer gewissen Zeit, was hast du eigentlich gemacht? Du schaust so gut aus, du bist so gut drauf.
Welche Art?
Ja. Genau.
Der eigene.
Und dann sagst du, ja? X-Faktor Glück. Ein ganzes Jahr, das Buch kostet, glaube ich, 25 Euro im VK. Ein ganzes Jahr, die Essenz aus der Persönlichkeitsbildung. Was für eine Investition.
Ich halte es nur so normal. Man muss immer wieder sehen und spüren und hören. Sie brauchen das, liebe Zuseher. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die einem auch helfen, dass man ein Tool und ein Werkzeug in der Hand hat, dass man das auch wirklich kontinuierlich weiterführen kann und dranbleiben kann. Ja? Wie hast du das mit dem Ziel noch gemeint? Du erklärst, dass es nicht nur ein Ziel haben soll, dass man nicht nur ein Ziel haben sollte, sondern dass das auch mehrere Voraussetzungen erfüllen soll. Wie hast du das gemeint? War das das, dass man das auch spüren soll? Warum und wieso?
Das ist sicherlich mit das Entscheidende. Was habe ich denn davon, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ich habe meinen angehenden Fußballprofis immer die Frage gestellt, was hast denn du davon, wenn du Fußballprofi bist? Und jetzt schreibst du bitte 11 Punkte auf. 11 Punkte, was passiert, wenn du Fußballprofi
wieso
bist?
Wieso 11?
11 Eigenschaften im Team der Mentalität. 11 Fußballspieler stehen auf dem Platz zu Beginn des Spiels bei einer Mannschaft. Ja, deshalb 11. Okay. Wir machen vieles an der 11 fest. Meine Skalen der Bewertung von Selbstvertrauen oder Disziplin gehen immer bis zur 11. Wir sind die 10 gewohnt. Aber mit der 11 ist auch beinhaltet, denk mal über die normalen Grenzen hinaus, wie der Amerikaner so schön zu sagen pflegt, out of the box thinking. Mhm. Deshalb mach's größer. Und wenn du die 7 Voraussetzungen für dich überprüft hast, und dazu gehört auch darüber nachzudenken, ob es für dich realistisch ist, nicht für andere. Du musst dran glauben können. Dann musst du es nur noch zu Papier bringen. Und das ist das Entscheidende. Viele haben, das höre ich allzu oft, ja, ich habe meine Ziele im Kopf. Dann sind es Wünsche oder Vorhaben. Ein Ziel wird ein Ziel, wenn es A auf dem Papier steht und B ein Aktions- oder Masterplan entstanden ist. Denn wenn ich jetzt ein Ziel definiert habe, gilt es ja auch, die Handlungen zu definieren, die ich umzusetzen habe. Und dann entsteht etwas ganz Faszinierendes. Über einen Aktionsplan kommst du zu einem Masterplan. Und der Masterplan ist im Grunde genommen eine tägliche To-Do-Liste. Aber eine To-Do-Liste, die Spaß macht. Denn eine weitere Voraussetzung ist nämlich, das Ziel darf dich motivieren. Es darf dich jeden Morgen förmlich aus dem Bett katapultieren. Jede Aufgabe, die da steht, darf Spaß machen. Denn wenn der Weg zum Ziel qualvoll ist und keine Freude bereitet, dann versichere ich dir, wirst du keine Freude spüren, wenn du das Ziel erreicht hast.
Nein, es geht nur mit Spaß.
Absolut.
Das macht Sinn. In diesem Buch gibt es ja auch verschiedenste, du nennst es Mentalität Drill Numbers. Mhm. Ja? Ich verrate gerade ein bisschen etwas. Und da gibt es ja eben so Teile wie zum Beispiel, sprich positiv mit dir. Gib uns noch einen Tipp, den die Zuseher vielleicht jetzt schon anwenden können. Es ist irrsinnig schwierig, glaube ich, für manche, mit sich selbst der innere Dialog sanfter zu sprechen. Wir sind sehr kritisch, wir sind sehr streng mit uns selbst. Manchmal reden wir sogar ziemlich hässlich mit uns selbst. Ja. Wie schafft man es und wie lange braucht es, sich das abzugewöhnen?
Als allererstes stelle ich ja gerne in meinen Seminaren oder Vorträgen die Frage, wer von euch führt Selbstgespräche? Die wenigsten strecken in diesem Augenblick, weil sie sich nicht bewusst sind, dass auch gedankliche Gespräche Selbstgespräche sind. Und wir führen permanent Selbstgespräche mit uns. Und wir sollten darauf achten, dass diese Gespräche, genauso wie die Gespräche mit unseren Kindern, konstruktiv sind. Und allzu oft sagen wir uns Dinge, gerade auch in der Früh, ich mag nicht, ich fühle mich nicht gut, ich will nicht, ich hasse meine Aufgaben, es regnet, ich mag dieses Wetter nicht. Und dann hast du natürlich alles andere als eine positive Energie. Und wenn du feststellst, dass du negativ mit dir sprichst, dann denk einfach an ein Stoppschild. Ein Stoppschild kann sich jeder von uns vorstellen. Ein Stoppschild. Stopp! Hör auf, mit dir negativ zu sprechen. Oft sagen wir ja auch so Dinge wie, Mann, bin ich ein Idiot, was habe ich denn wieder für einen Mist gemacht? Stopp! Fehler gehören dazu. Fehler sind ja das Salz in der Suppe. Wir alle wissen aus Erfahrung, aus den Fehlern haben wir am meisten gelernt. Aber wir machen uns allzu oft, wenn wir Fehler begangen haben, selbst klein. Wir ziehen uns runter, statt zu sagen, wie es Lothar Matthäus einst gesagt hat, again what learned. Wieder was dazugelernt. Wieder gut für unsere Weiterentwicklung. Also positiv mit uns sprechen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber das zu lernen.
Es ist ein Umlernen, ein Umtrainieren, oder?
Ja, da hilft dir wirklich ein Stoppschild und im Idealfall besorgst du dir eine Kelle, so lange, bis du es registriert hast und ihr nutzt es in der Familie. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du etwas Schlechtes über dich oder jemand anderen sagst, was destruktiv ist, zeigt dir jemand das Stoppschild.
Es wäre ein lustiges Experiment.
Ja, das triggert dich. Ja, Und dann sagst du, okay, jeder, der das macht, zahlt auch noch einen Euro oder sowas. Oder, muss den Abwasch machen oder muss irgendetwas aufräumen. Stell dir mal vor, du beginnst so einen Wettbewerb. Dann schärft das den Fokus und jeder passt erstmal höllisch auf, dass wenn er den anderen kritisiert, dass er es konstruktiv macht. Das wird dann ganz lustig, weil dann hörst du so Sätze wie, ich muss zuerst was Positives sagen, Bianca, du bist doch so eine wunderbare Frau. Aber was du jetzt da gemacht hast, entspricht das deinen wahren Fähigkeiten? Aber was für ein Fortschritt, wenn jemand so kritisieren würde, oder? So beginnt es aber, wenn man sich darauf ein Stück weit fokussiert.
Das ist gar nicht gewöhnt. Man denkt sich, oh, was will der jetzt von mir? Was kann ich das jetzt nehmen, glauben?
Ich könnte auch gleich sagen, was bist denn für eine blöde Kuh, Mensch? Was ist denn das wieder für ein Scheiß, den du da gemacht hast?
Ja, genau.
Also im Grunde genommen ist das ein guter Einstieg darin, sich ein bisschen zu trainieren. Und wenn du es in der Familie machst, wenn du Kinder hast, dann ist das so viel Input fürs Leben, weil die Kinder werden unter Umständen selbst mal Kinder haben. Und eines wollen die Kinder ja nicht. Die Sprüche, die ihnen nicht gut getan haben, später bei ihren Kindern verwenden. Und dennoch passiert es allzu oft, dass all das, was du selbst gehört hast und nicht gut gefunden hast, dann bei dir zur Anwendung kommt, bei den eigenen Kindern. Solange du deine Füße runter machst.
Ah, den kenne ich. Ah, okay, es genügt. Ah, wir wechseln das Thema. Aber, liebe Susi, das finde ich wirklich ein lustiges Training. Das kann man wirklich ausprobieren. Ach, der Satz, Thomas, der weckt alles in mir. Thomas, wir ändern das Thema, bevor meine Muster da getriggert werden. Wir sprechen jetzt über Glück. Du bist für mich auch ein Glücksbringer, ja, weil was du da vermittelst, vielen Menschen, schon die Jugendlichen und Kinder, was du vermittelst jetzt unseren Zusehern, was du vermittelst den Menschen, die deine Bücher lesen, ist einfach,
pures Glück.
Ja, genau, pures Glück.
Ich fühle mich aktuell tatsächlich dazu berufen, den Menschen Glück zu bringen.
Aber was haben wir für ein Glück, dass wir dich haben? Und darum sage ich erstmal an dieser Stelle wirklich Danke zu dir. Danke für diese Bücher, danke für dein Sein, für dein Wirken. Und ich möchte wissen, was ist jetzt im Moment? Es ist ja wahrscheinlich immer schon verschieden bei dir gewesen. Aber was ist jetzt im Moment in deiner Lebensphase Glück für dich?
Glück ist zunächst einmal beruflich betrachtet, dass du stets das tun kannst, was dir Freude bereitet. Und meine Tätigkeit beispielsweise 4 auf 1 erfüllt mich ungemein. Glück ist aber auch, und das kommt normalerweise auch an erster Stelle, eine tolle Familie zu haben. Ich habe eine klasse Frau, ich habe wunderbare Kinder, wir haben sehr viel Spaß miteinander, wir unternehmen auch sehr viel miteinander. Klar ist, je älter die Kids werden, desto mehr machen sie alleine. Auch das ist etwas, was man dann akzeptieren darf. Aber dennoch führen wir als Familie ein absolutes Top-Leben. Und Glück ist auch, wenn du gesund sein darfst. Aber da sind wir auch wieder gefordert in der Verantwortung. Wir alle können zu unserer Gesundheit beitragen. Gesunde Ernährung. Und wenn wir, und ich zähle ja auch dazu, häufiger mal ein schönes Glas Wein trinken, dann dürfen wir vielleicht auch ein bisschen supplementieren, zuführen.
Genuss
um gesund
Spaß,
zu bleiben.
Ja, gesunder Mindset, gesunde Ernährung, es spielt ja alles.
Regelmäßig Sport treiben gehört auch dazu. Und wenn ich mit meinem Hund, wir haben einen Dalmatiner, eine Hündin, wir laufen 40, 50 Kilometer in der Woche gemeinsam, das ist für mich Glück. Wenn ich mit dem Hund über die Felder laufe, über die Flurbereinigungswege und der Hund hat Freude, ich ertappe mich so oft dabei, dass ich während dieses Sports lache von Herzen, weil ich so viel Spaß dabei habe. Das
du bist ja richtig kitschig, Thomas.
Ich bin da tatsächlich kitschig. Ich gebe es zu.
Ja, du bist kitschig. Und meine Frage jetzt zu diesem Buch, Die Glücksbringer. Da sind ja mehrere Autoren drin. Nein, der Autor bist du, aber mehrere Geschichten.
Mehrere Co-Autoren?
Ja, genau.
Ja, okay. Das war ein ganz spannendes Projekt und das war mir sehr, sehr wichtig. Es gibt ja viele Menschen, die wollten schon immer mal ein Buch schreiben.
Okay.
Aber sie schaffen es noch nicht, ein ganzes Buch zu füllen.
Okay.
Und dann tut's ja unter Umständen auch mal ein Kapitel, um so ein bisschen, ja, auch das Bewusstsein zu bekommen. Was bedeutet es tatsächlich, ein ganzes Buch zu schreiben? Wie schreibe ich tatsächlich auch ein Buch? Und ich habe im Verlauf meines Lebens ja viele tolle Menschen kennengelernt mit spannenden Geschichten.
Das nennt man Resonanz.
Und dann habe ich sie gefragt, hast du Lust, bei diesem Buch mitzuwirken? Und dann sind 11 Autoren zusammengekommen.
Schon wieder die 11.
Schon wieder die 11, du hast es erkannt. Mit unterschiedlichen Geschichten, zwar mit unterschiedlichen Begebenheiten in ihrem Leben, aber allesamt mit den gleichen Botschaften.
Drum die Frage, was für eine Botschaft wolltest du mit dem Buch rüberbringen? Was war deine Intention? Wie soll es beim Leser, wenn es liest, wirken?
All diese Geschichten eint eines. Diese Menschen haben Ups und Downs erlebt. Mhm. Und oft ist es ja so, dass wir in einer Tiefphase das Ganze als Unglück verspüren. Mhm. Gegen später stellen wir oft fest, dass dieser Punkt ganz entscheidend war für unser Glück. Und in diesen Geschichten bringen alle zum Ausdruck, dass du dann, wenn du siehst, es fällt eine Tür zu, den Kopf oben behalten musst, weil du dann siehst, dass woanders eine Tür aufgeht. Und wenn ich ein, zwei Geschichten herausnehmen darf.
Unbedingt, die dich am meisten berührt hat. Vielleicht sogar emotional sehr berührt.
Da möchte ich zwei anführen. Die erste hat mich vielleicht nicht ganz so sehr berührt, aber sie ist für mich sinnbildlich für das, was wir tun können, wenn vermeintlich eine Tür zugeht. Die Geschichte von Sven Sander, der sich bei einem großen Unternehmen beworben hat und der die Absage zugeschickt bekommt. Und dann neigt man ja dazu, das Ding in die Ecke zu feuern, sauer zu sein, man fühlt sich nicht gut. Und er denkt sich, das kann es nicht gewesen sein. Er nimmt das Telefon in die Hand, er ruft den Personalchef an und sagt ihm, ich habe mich so wohl gefühlt bei diesem Assessment Center. Ich war mir sicher, das ist genau das Unternehmen und ich will für dieses Unternehmen arbeiten. Nennen Sie mir unter Umständen einfach den einen oder anderen Abteilungsleiter aus einem anderen Bereich Ihres Unternehmens. Dann bewerbe ich mich dort. Ich will für Philips arbeiten. Und der Personalchef auf der anderen Seite, der sagt erstmal gar nichts, gefühlt eine Minute gar nichts. Und dann sagt er, Sie wollen wirklich unbedingt für uns arbeiten? Unbedingt. Wissen Sie was? Sie waren auf unserer Liste nur die Nummer 3. Aber jetzt sind Sie meine Nummer 1. Unterlagen zu mir, Sie haben den Job. Das heißt, eine Tür ist zugegangen, aber er hat den Kopf oben gehalten. Er hat sich gesagt, das kann es nicht sein. Und möglicherweise öffnet er mir eine andere Tür. Und er war so begeistert und hat den Personalchef überzeugt und hat den Job bekommen.
Wow.
Und Sven ist dann in diesem Unternehmen bis zum Manager aufgestiegen, ehe er sich dann selbstständig gemacht hat. Er ist heute im Übrigen auch Coach und hilft den Menschen, ihre Berufung zu finden und hat dadurch seinen Weg gemacht.
Also eben der Glaubenssatz, wenn solche Sachen passieren, dass man auch vielleicht sagt, ja, dann hat es nicht wollen sein. Es ist dann alles nur, wo man sich klein macht und versteckt. Nein, Kopf rauf, aufstehen, ich will es.
Oder nehmen wir das Beispiel Marlies Schaf. Sie hatte eine Beziehung, die kaputt gegangen ist und sagte sich, nie mehr in meinem Leben, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere weibliche Zuschauer, auch nie mehr in meinem Leben lasse ich einen Mann an mich ran. Ich verliebe mich nie mehr.
Das wirkt.
Ja, das ist das Zuschlagen einer Türe. Und doch hat sie sich gesagt, aber ich sollte vielleicht den Kopf oben halten, weil es könnte doch mal wieder einer um die Ecke kommen.
Ach, schon. Okay.
Und kurze Zeit später kam dieser Mann um die Ecke, mit dem sie heute glücklich verheiratet ist, einen wunderbaren Sohn hat, eine tolle Ehe führt, gemeinsam ein Unternehmen aufgebaut haben. Und auch das ist wieder so ein Beispiel dafür, was wir auch unseren Kindern an die Hand geben können. Ich weiß, es ist schwer, in dem Moment, in dem du verzweifelt bist, sauer bist, die Augen verheult sind, dir vorzustellen, dass das ein Wendepunkt in deinem Leben zum Positiven sein kann. Aber im Nachhinein betrachtet, sind das die entscheidenden Wendepunkte in unserem Leben. Und wenn wir uns genau in diesen Augenblicken, das passt auch gut zu dem, was wir vorhin zu X-Faktor gesagt haben, einfach bewusst machen, dass das jetzt irgendeine Botschaft ist, die wichtig ist für unser weiteres Dasein. Und du warst dir jetzt sogar eine gewisse Neugierde. Was soll jetzt diese Scheißnachricht für mich bedeuten? Was kommt da Positives hinterher? Ich weiß, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen überzogen, aber all diese Erfahrungen, die haben diese Menschen gemacht und haben das zu Papier gebracht und dementsprechend findest du dich auch in jeder Geschichte wieder.
Es macht Mut und es gibt Hoffnung. Und es berührt, dass man einfach sieht, okay, man darf dem Leben schon ein bisschen vertrauen, ein bisschen Mut dazugeben, das tun, was man wirklich will. Und das ist das Schöne, oder?
Ja, Iris Aschenbrenner, die ja auch mitgeschrieben hat, sitzt sie macht einen Pilotenschein, sitzt im kleinen Flugzeug, neben ihr der Fluglehrer. Und als die Vorbereitungen abgeschlossen sind, steigt der Fluglehrer aus und sagt, viel Spaß bei deinem ersten Alleinflug.
Okay.
Und in diesem Augenblick beginnt bei der Iris der Film abzulaufen, wie ihre Mutter bei einem Flugzeugabsturz schwer verunglückt ist. Und es kommt eine unglaubliche Angst hoch. Und wie sie diese Angst in diesem Augenblick besiegt, das ist so faszinierend. Ist so, also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut bei der Geschichte. Es ist eine von 11 wunderbaren Geschichten in dem Buch.
Jetzt müssen wir lesen. Jetzt muss ich lesen gehen, Thomas. ja, ich kann sie Ihnen nur ans Herz legen, liebe Zuseher. Ich finde es wunderschön, solche Geschichten. Ja? Sie machen Mut. Sie motivieren, man erkennt sich selbst drinnen, wie du das sagst. Und das finde ich ganz, ganz schön als Anstoß, als Impuls und eben auch als Anstoß, dass man sich bewusst macht, ja, wie das Leben so läuft und wie man es selbst in der Hand hat und was man alles tun kann.
Als ich die Einladung von dir bekommen habe zu dieser Sendung, da habe ich mir gedacht, Glücksbringer 2.4 wird es ja dieses Jahr geben, das steht schon fest. Gehört zu meinen Zielen in diesem Jahr, die Fortsetzung dieses Buches.
Das wollte ich fragen.
Ja,
okay.
Und ich habe mir gedacht, das wäre doch die Gelegenheit, mal unsere Auf-1-Zuschauer anzusprechen und zu sagen, wenn Sie schon immer mal ein Buch oder zumindest Teil eines Buchs schreiben wollen, dann haben Sie jetzt Gelegenheit dazu. Spielmacher@auf1.tv ist ja meine E-Mail-Adresse. Also wenn irgendwelche Zuschauer jetzt Lust empfinden, beim nächsten Glücksbringer-Buch dabei zu sein, sollen Sie mir doch einfach schreiben. Dann kommen sie in die Auswahl und vielleicht sitzen wir dann in einem halben oder dreiviertel Jahr hier mit einigen Auf-1-Zuschauern, die bei Glücksbringer 2.4 dabei waren.
Wie aufregend! Ha! Thomas, dein Leben ist so aufregend, ist so voller Glück, so voller Höhen und Tiefen, aber trotzdem...
Haben wir über die Tiefen schon gesprochen?
Naja, dann wüssten wir ja die Höhen nicht, oder?
Ja.
Aber über die sprechen wir auch mal. Würde ich sagen. Aber jetzt einmal einfach Resümee. Ich kann nur sagen, danke, dass es dich gibt für deine ganzen Samen, die du streust und jetzt sprießen und dein Wirken und Sein. Ja, da gibt's eigentlich fast keine Worte. Ich kann Ihnen, liebe Zuseher, nur auch empfehlen, am Ball zu bleiben, bei Ihnen selbst und eben mit Hilfe von ein paar Büchern, wie zum Beispiel Am Ball bleiben, X-Faktor Glück oder Die Glücksbringer. Und die, wenn Sie die noch nicht zu Hause haben, kann ich Ihnen jetzt den guten Tipp geben. Wenn Sie die jetzt online bestellen, bei uns im Online-Shop, dann haben die ersten 25 Bestellungen eine Signatur von Thomas Eglinski. Und das alleine wirkt schon. Diese Handschrift alleine ist schon eine Energie, die wirkt, oder? 25 Autogramme von dir, die brauchen wir jetzt dann.
Ich mache nicht nur ein Autogramm, ich schreibe eine persönliche Widmung rein.
Sie haben es gehört, liebe Zuseher. 25, die ersten 25 Bestellungen ist mit Widmung von Thomas Eglinski. Vielen Dank. Thomas, mir bleibt an dieser Stelle wirklich nur mehr zu sagen, danke, 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 dass es dich gibt. Danke für dein Wirken, für dein Sein. So sehen Pioniere und Botschafter aus für eine bessere Welt. Und die Abschlussworte, bevor ich mich verabschiede, möchte ich trotzdem dir geben. Vielleicht hast du ja noch irgendein schönes Wort oder einen Satz oder einen Tipp.
Und meine wichtigste Botschaft an unsere Zuschauer ist, Verantwortung ist keine Option, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir sollten alle die Verantwortung übernehmen, gerade in den jetzigen herausfordernden Zeiten, uns vor allen Dingen selbst so aufzustellen, dass wir durch diese turbulenten Zeiten gut durchkommen. Das wünsche ich Ihnen allen da draußen an den Bildschirmen.
Ja, meine lieben Zuseher, da gibt es nichts mehr dazu zu sagen, außer dass ich Ihnen diese Bücher wirklich ans Herz legen kann. Und damit übernehmen Sie ja schon Verantwortung. Dass Sie uns sehen und uns zuhören, damit übernehmen Sie auch schon Verantwortung. Schön und was für Glück, dass es auch Sie gibt. Das sei auch an dieser Stelle gesagt, weil was würden wir ohne Sie tun? Wir brauchen Sie. Sie sind unser Glück. Jeder, der sich weiterentwickeln möchte, kaufen Sie diese Bücher oder verschenken Sie die Bücher, dieses Glückstagebuch. Was gibt's für ein schöneres Geschenk als dieses Buch für Ihre Liebsten? Und ich hoffe, Sie folgen dem Auf1-Shop auch schon auf Instagram. Denn hier wird es in den nächsten Tagen ein Gewinnspiel geben, wo man ein Glückspaket gewinnen kann. Also zugreifen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kauf 1, einkaufen bei Freunden. Und bis dahin, meine lieben Zuseher, übernehmen Sie Verantwortung und leben Sie Ihr Glück. Schön, dass es Sie gibt.
Bücher zum Aufwachen.